Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Apfelstädt, Augsburg, Emmerich, Unna. Das sind nur 4 von 19 Standorten, an denen der Bund künftig nationale Gesundheitsreserven lagern will. Zur Vorsorge für den Notfall im Notfall sozusagen. Unter anderem Einzelheiten von Frank Capellan.
Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt den Aufbau einer nationalen Gesundheitsreserve an. Wir müssen besser vorbereitet sein, betont der Minister.
Sie besteht im Kern aus Schutzausrüstung und Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten.
1 Milliarde Euro ist für die Beschaffung eingeplant. Vorzusorgen ist immer teuer, meint Spahn. Alles schön und gut, erklärt dazu Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Es kommt aber reichlich spät nach all den Ankündigungen des Wirtschaftsministers.
Eigentlich war Herr Altmaier ja dazu beauftragt, mit Blick auf die Versorgungssicherheit, mit Masken, mit Reagenzien, dafür zu sorgen, dass wir eine Pandemiewirtschaft aufbauen.
Annalena Baerbock und Frank Capellan über den geplanten Aufbau einer nationalen Gesundheitsreserve. Ja, wie sinnvoll ist das? Wie gut vorbereitet kann und sollte man sein für mögliche Katastrophen? Martin Voss ist Professor am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Uni Berlin und er leitet dort den Bereich sozialwissenschaftliche Katastrophenforschung. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Voss, aus Forschersicht, ist das vernünftig, was die Bundesregierung da plant? Eine nationale Gesundheitsreserve, also Schutzausrüstung, Masken und Ähnliches, alles auf Lager halten?
Ich hole mal gleich zum Rundumschlag aus und setze im Jahr 1965 an. Da haben wir 5 sogenannte Sicherheitsstellungsgesetze verabschiedet, in denen alles Mögliche geregelt wurde, was dann eben für den Fall einer großflächigen Krise oder Katastrophe vorzuhalten wäre. Das Einzige, was da fehlte, war die Gesundheit. Und im Grunde genommen klafft seitdem dort diese Lücke. Dass sie nun im Monat 9 einer Pandemie dann wenigstens aufgegriffen wird, kann also so nur begrüßt werden.
Das ist interessant, weil ich muss zugeben, meine erste Reaktion heute Morgen, als ich das so bewusst nochmal gehört habe, die Nachricht war, das ist doch übertrieben, damit werden noch mehr Ängste geschürt, statt dass die Gemüter beruhigt werden. Die sollen gar nicht beruhigt werden, sagen Sie.
Das ist tatsächlich eher ein Mythos, dass man die Gemüter im Lande immer nur beruhigen muss. Gemeinhin sind die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger durchaus sensitiv dafür, dass sie in einer gefährlichen Welt leben, dass es Risiken gibt, die wir nicht vollkommen im Griff haben und also entsprechend jeder und jede ein bisschen für sich selber Vorkehrungen treffen muss, aber eben natürlich auch die Behörden und Organisationen, die sich in Deutschland um den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz kümmern, auch die natürlich entsprechend Vorkehrungen treffen müssen, damit sie denn dann im Falle einer Katastrophe gut reagieren und agieren können. Das ist nun mal so, dass es nicht alles nur Friede und Freude und Eierkuchen ist im 21. Jahrhundert. Auch heute haben wir es eben mit zahlreichen Gefahren zu tun. Also muss man etwas tun.
Ich muss sagen, ich habe es auch konkret als Vorsorge für den Notfall in der aktuellen Krise verstanden und nicht für künftige Krisen. Gewollt ist aber beides, wenn man Jens Spahn genau gehört hat. Er sagt, Stützung des Systems in der Krise und in der Krise aus der Krise lernen. Was haben wir denn bisher konkret gelernt, was wir mitnehmen können für künftige Krisen?
Na, wir haben natürlich wahnsinnig viel gelernt. Es ist eher jetzt an uns die nächsten Jahre wahrscheinlich, das systematisch auf- und auszuarbeiten und daraus dann die entsprechenden Schlüsse noch zu ziehen. Wir haben natürlich gelernt. Insofern ist das, denke ich, für mich fast trivial, jetzt zu sagen, wir bauen da eine Gesundheitsreserve auf. Ja, na klar, machen wir das schon allein deshalb, weil wir wahrscheinlich auf viel Material erst einmal sitzen, das wir jetzt beschafft haben und das wir dann vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit allmählich auch wiederum dann so nicht mehr brauchen werden. Dass man das dann nicht einfach vernichtet, sondern als Reserve anlegt, ist die eine Option. Die andere wäre natürlich, sich erstmal solidarisch zu zeigen in der Welt und zu gucken, ist es anderswo nicht noch dringender gebraucht als hier. So, insofern kann ich das alles, habe ich da überhaupt gar kein Problem mit, das ist für mich fast selbstläufend. Andere Lehren sind aber natürlich viel gravierender, dass wir neben den materiellen Engpässen, die wir auch hatten, vor allem personelle Engpässe haben, dass wir im System Schwachstellen drin haben, dass wir nicht gut da drin sind, vorherzusehen, welche Maßnahmen dann auch zur Eindämmung einer Pandemie welche Wirkung erzeugen und welche kontrainduzierten Effekte. Also sagen wir mal, die Schulschließung, da waren wir recht naiv. Wir wussten eigentlich vorher schon, dass es so einfach nicht ist, die Schulen zu schließen und dann breitet sich ein Virus weiter aus. Aber wir haben da nicht wirklich ins Detail weiter drüber nachgedacht. Also es klaffen da riesige Lücken, die weit über das Materielle und Infrastrukturelle hinausgehen. Und da hoffe ich, dass wir alsbald noch Lehren draus ziehen werden.
Die aber zum großen Teil jetzt zumindest schon benannt und erkannt wurden. Kann man deshalb jetzt schon sagen, auf eine Pandemie 2, wie auch immer sie aussehen würde, wären wir besser vorbereitet?
Sagen wir mal so, wenn die Pandemie schnell genug kommt, dann würde ich Ihnen auf jeden Fall beipflichten. Wenn sie sich zu viel Zeit lässt, dann verblasst so ein Wissen leider auch schnell wieder. Und dann jedenfalls war das in der Vergangenheit häufig genug so, wieder bei alten Routinen. Also schon jetzt hat das ein bisschen was davon, denn das, was immer am leichtesten ist, ist erst einmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und hier oder da noch etwas nachzukaufen und eben Vorräte anzulegen. Etwas ganz anderes ist es wirklich, an den strukturellen Problemen Hand anzulegen. Also dafür zu sorgen, dass man eben das Gesundheitssystem robuster macht, resilienter, wie man heute sagt, heißt aber vor allem eben auch die Personale, die das Ganze tragen, entsprechend robust zu machen, beziehungsweise die Einrichtungen, die Krankenhäuser und so weiter mit Personalen so gut auszustatten, dass sie eben nicht nur für rein ökonomisch effizient durchlaufen, sondern auch dann, wenn das Aufkommen an Patientinnen auf einmal in die Schnelle schießt, auch dann noch in der Lage sind, das zu bewältigen.
Das würde allerdings wieder für die längerfristige Perspektive sprechen, weil so Personallücken, die schließt man ja auch nicht ganz so schnell. Herr Voss, wie gut kann man sich denn überhaupt auf Katastrophenszenarien welcher Art auch immer vorbereiten?
Ja, in diesem Sinne, das Zauberwort ist tatsächlich das der Resilienz. Und insofern ist das, ob wir nun kurzfristig oder langfristig denken, an der Stelle überlagert es sich zumindest in weiten Teilen. Was wir jetzt gerade ad hoc tun können, um die Krise so gut wie es geht zu bewältigen, stellt im Grunde genommen immer auch schon Weichen fürs Zukünftige. Wir können also insgesamt Robustheit, Resilienz stärken dahingehend, dass wir erstmal unsere Sensitivität schärfen, dass wir die Augen nicht verschließen vor denen, was am Horizont eben an Risiken und Gefahren lauert. Das geht schon damit los, erst einmal vielleicht einmal runterschlucken, aber zu sagen, diese Pandemie ist noch nicht das Schlimmste, was uns hätte ereilen können. Sie verläuft relativ glimpflich. Wir hatten ja beispielsweise im Jahr 2012 einmal diese inzwischen bekannte Risikoanalyse durchgeführt, in der so ein SARS-Szenario zugrunde gelegt wurde. Da war der Verlauf durchaus dramatischer, hypothetisch, und das war auch noch nicht das Schlimmste, was hätte passieren können. Es lauern andere Sachen. Der Cyber-GAU, der auch vielleicht gemischt mit anderen, mit richtiger Einflussnahme von außen. Ach, es gibt so viel, der Stromausfall. Natürlich alles Mögliche, auch noch an weiteren schwarzen Schwänen. Das kann uns alles ereilen. Da müssen wir erstmal sensitiv für werden, eben uns auch mit dieser düsteren Seite unserer gesellschaftlichen Abhängigkeit auch mal auseinanderzusetzen. Und dann schließt daran eben alles an. Ja, dann müssen wir eben gucken, wo können wir die Personale langfristig aufbauen, wo können wir Infrastrukturen härten und stabiler machen und so weiter.
Sagt der Sozialwissenschaftler und Katastrophenforscher Martin Voss. Ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich.